Ja, vielen Dank und guten Morgen. Wir haben, auch wenn wir wenig Plätze haben, sehe ich gerade fast alle besetzt. Das ist schön. Das freut mich. Ich begrüße aber natürlich auch die, die zu Hause sind und jetzt am Bildschirm zuschauen und zuhören. Wir wollen weitermachen im Buch Daniel. Das letzte Mal, als ich Predigtdienst hatte, haben wir über das erste Kapitel von Daniel gesprochen und ich habe damals ja gesagt, vielleicht machen wir da eine Reihe draus und zumindest ich werde mir jetzt die nächsten Kapitel vornehmen und dann immer nach einer sinnvollen Einteilung suchen, die uns einigermaßen zügig aber auch durchbringt. Oft ist es allerdings sehr viel auf einmal, deswegen machen wir heute auch nur in Anführungsstrichen das zweite Kapitel. Also wir sind im Buch Daniel, zweites Kapitel. Ich schließe noch mal kurz an, vielleicht an das erste Kapitel. Da ging es einfach darum, dass berichtet wurde, was in welcher zeitlichen Periode sich das Volk Israel oder das Land Israel befindet, nämlich im Streit zwischen dem babylonischen, dem ägyptischen Großreichen. Wir kommen da gleich noch dazu, warum das Volk in die Hände dieser Herrschaftsmächte gegeben wurde. Und in dieser Zeit wird eben viel Volk aus Israel weggeführt, aus Juda, und wird nach Babel gebracht, darunter eben auch Daniel. Und wir haben gelesen und verstanden, wie es Daniel gelungen ist, ohne in eine offene Konfrontation mit dem Herrscher zu gehen, doch einen Weg zu finden, an seiner Beziehung zu seinem Herrn und Gott festzuhalten, dessen Liebe zu erwidern und einen Dienst aufrechtzuerhalten für seinen Gott unter dieser fremden Herrschaft. Und man hat ihn da sozusagen 3 Jahre lang erzogen und für tauglich zugerüstet, um am Hof des Königs zu dienen. Und unmittelbar an den Abschluss dieser Lehrzeit, möchte man fast sagen, 3 Jahre waren das, passieren nun die Dinge, die sich hier in Kapitel 2 ereignen, die hier beschrieben sind. Und dieses ganze Kapitel besteht ja aus, ich guck mal kurz, 49 Versen. Und ich habe das in 7 Abschnitte eingeteilt. Den ersten Vers und dann die Verse 2-9, wo es zunächst mal um die Vorstellung des Königs geht, was er für ein Problem hat. Dann die Verse 10-13, wie mit diesem Problem umgegangen wird. Zunächst mal unter den Wahrsagern, die da einen Traum des Königs deuten und auch kennen sollen. Dann die Verse 14-25, als das Problem zu Daniel gebracht wird, wie er damit umgeht, wie er da reagiert. Und die Verse 26-30, das ist dann das Gespräch zwischen Daniel und dem König. In den Versen 31-45 finden wir einen kleinen Einstieg in diese 4 Weltreiche, um die es ja in Daniel dann auch später noch gehen wird, nämlich im Kapitel 7 und 8. Und in den Versen 46-49 sozusagen den Schluss. Ja, fangen wir mit Vers 1 an. Im 2. Jahr des Reichs Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, durch die er so erschrak, dass er aufwachte. Nebukadnezar ist ein junger und erfolgreicher Herrscher in diesem aufstrebenden Königreich. Und wir erfahren aus Vers 29, warum er diese Träume hat. Du, König, spricht da dann auch nochmal Daniel zu ihm, dachtest auf deinem Bett, was wohl später geschehen wird. Das heißt also, Nebukadnezar hat sich einfach Gedanken gemacht, er hat einen bestimmten Status erreicht in seiner Herrschaft, er hat eine gewisse Sicherheit gehabt, er hat die Ägypter zurückgeschlagen, sie überwunden und jetzt fragt er sich, wie sieht meine Zukunft aus? Und das lässt ihm überhaupt keine Ruhe. Er will wissen, was ihm bevorsteht. Und dann hat er tatsächlich Träume, das heißt, er kriegt Visionen und bekommt ein Bild geliefert, Wir sehen später, dass es sich um ein großes Standbild handelt, von einem Menschen, von einer Person. Aber dieses Bild, das ist nicht irgendwie, das weckt keine Zuversicht in ihm, sondern das erschreckt ihn furchtbar. Und zwar so, dass er aufwacht. Also es ist ein Albtraum. Er schreckt hoch und weiß nicht, was er damit machen soll. Das ist die Situation, in der er steht. Und jetzt hat er ein existenzielles Problem, was viele Menschen haben. Sie möchten gerne wissen, was bringt die Zukunft. Das ist auch ein Problem, was gerade heute viele Menschen haben. Und es ist eine sehr berechtigte Frage, die man sich eben stellt. Was bringt die Zukunft? Nun, wie geht ein Mensch in der Welt damit um? Er schöpft alle seine Erkenntnisquellen aus. Man guckt also, wo kann ich nachschauen, wen kann ich fragen? Und Nebukadnezar entscheidet sich, zu den Weisen, Wahrsagern, Zauberern, Chaldäern zu gehen. Wir lesen jetzt mal die nächsten Verse 2-9. Und er ließ alle Sterndeuter und Weisen, Zauberer und Chaldäer zusammenrufen, um dem König seinen Traum mitzuteilen. Und sie kamen und traten vor den König. Der König sagte zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt, der mich erschreckt hat, und ich wollte gern wissen, was es für ein Traum gewesen ist. Da sagten die Chaldäer zum König auf Chaldäisch, der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, dann wollen wir ihn deuten. Der König antwortete den Chaldäern, mein Entschluss steht fest. Werdet ihr mir den Traum nicht mitteilen und ihn deuten, dann sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum mitteilen und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir haben. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Sie antworteten erneut, der König sage seinen Knechten den Traum, dann werden wir ihn deuten. Der König antwortete, wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss feststeht. Aber wenn ihr mir den Traum nicht mitteilen werdet, dann bleibt es bei eurer Verurteilung, weil ihr euch vorgenommen habt, Lügen und Erfundenes vor mir zu reden, bis die Zeit sich ändert. Darum sagt mir den Traum. Daran kann ich merken, dass ihr auch die Deutung treffen werdet. Er schöpft alle Erkenntnisquellen aus, aber er traut seinen Erkenntnisquellen nicht. Er weiß, wen er da vor sich hat und denkt sich, ich muss mir was Besonderes einfallen lassen, denn sonst erzählen die mir ja das Gelbe vom Ei oder das Blaue vom Himmel oder was es sonst noch für Sprichwörter gibt. Das ist das Problem, was wir auch im Moment haben. Welche Quelle ist denn zuverlässig? Wo erfahren wir denn wirklich das, was in der Zukunft kommt? Und er versucht jetzt nach ganz menschlicher Art und Weise den Druck, den er selber auf sich spürt, nämlich seine Existenzängste, die er hat wegen seiner Träume, wegen seiner Albträume, den Druck versucht er jetzt weiterzugeben, weil er sich denkt, ich bin dem ausgesetzt, ich gebe diesen Druck weiter und drohe mit dem Tod. Das ist der größte Druck, den man einem Menschen aussetzen kann. Unter Todesängsten wird ein Mensch normalerweise alles mobilisieren, was er so anbieten kann. Und sagt ihnen, mit irgendeiner Deutung bin ich nicht zufrieden, sondern ich will wissen, dass ihr etwas Übernatürliches mir anbieten könnt. Ihr müsst mir sagen, was ich geträumt habe. Ihr sagt ja von euch selbst, ihr seid Wahrsager, Sterndeuter, Zauberer. Das ist also urplötzlich eine hochbrisante Situation für alle die Weisen, Sterndeuter, Zauberer und Chaldäer. Jetzt kommt die Frage, wie gehen die damit um, die Verse 10-13. Da antworteten die Chaldäer dem König, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Es gibt auch keinen König, wie groß oder mächtig er sei, der so etwas von irgendeinem Sterndeuter, Weisen oder Chaldäer fordert. Denn was der König fordert, ist zu hoch. Und es gibt auch sonst niemanden, der es dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Sterblichen wohnen. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen in Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte, und sie suchten Daniel und seine Kameraden, um sie zu töten. Ja, Druck erzeugt oft Gegendruck. Und das zeigt uns auch, dass es hier in diesem Kapitel 2 in erster Linie wieder um Beziehungen gehen wird. Wir gucken noch nicht so sehr in die Zukunft rein. Das kommt erst so richtig für uns relevant ab dem Kapitel 7 in diesem Buch Daniel, sondern es geht auch hier noch um Beziehungen. Nämlich um die Beziehung zwischen Daniel und seinen Freunden, um die Beziehung zwischen dem König und seinen Weisen und um die Beziehung zwischen Daniel und dem König. Und natürlich um die Beziehung zwischen Daniel und Gott und um die Beziehung zwischen Nebukadnezar und Gott. Und dieser Druck, der jetzt an die Chaldäer herangebracht wird, den versuchen die jetzt hier wieder zurückzugeben und sagen, was willst du von uns? Die widersprechen ihm. Und zwar in einer Art und Weise, wie das für damalige Zeiten durchaus unüblich war. Also dem König mit einer derartigen Machtvollkommenheit, wie Nebukadnezar sie hatte, zu widersprechen. Da muss man sich schon vorher oder beim Reden muss einem schon klar sein, ich besiegele gerade meinen Tod. Das war ein Herrschersystem, da gab es kein Kontrollorgan, nichts. Was der König gesagt hat, galt. Egal, was es war. Ganz gleichgültig. Und die werfen dem König jetzt etwas vor. Was du forderst, ist zu hoch. Und dann verweisen sie auf die Götter. Wir kennen alle die Stelle in Jesaja 55. Da wollen wir mal ganz kurz nur reinschauen, wo genau das wiedergegeben wird. Interessant ist ja, dass die Chaldäer hier in dem Punkt zumindest im Prinzip richtig liegen. Das kann wirklich niemand wissen, was Nebukadnezar geträumt hat. Denn sind Gedanken und es sind Bilder, die Gott ihm gegeben hat. Und in Jesaja Kapitel 55, 8 und 9, da finden wir diese sehr bekannte Stelle. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sagt der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ja, und damit ziehen die versammelten Weisen den Zorn des Königs auf sich und das führt erwartungsgemäß dazu, dass das Todesurteil jetzt ausgesprochen wird. Ja, es ergeht die Anordnung, alle Weisen in Babel umzubringen. Interessant ist, dass jetzt auch Daniel und seine Freunde gesucht werden. Das heißt, sie werden offensichtlich zu diesen Weisen gezählt. Da habe ich mir spontan die Frage gestellt, wo wirst du dazu gezählt? Nicht als Vorwurf, denn Daniel hat ja hier sicherlich nicht falsch gemacht. Seine große Weisheit, seine Fähigkeit, Dinge richtig zu beurteilen, ist ja vom König groß gelobt worden. Und wir wissen, dass Daniel alles dafür getan hat, um seine Gabe richtig einzusetzen. Trotzdem wird er aber hier jetzt zu einer Gruppe gezählt, die geeignet ist, ihn ins Verderben zu reißen. Und deswegen ist es immer eine Frage, in welcher Gesellschaft finden wir uns wieder? Wo werde ich dazu gezählt? Und was sagt mir das in meiner Ausrichtung? Lasse ich mich einordnen? Sorge ich für eine gewisse Distanz? Und als Zwischenergebnis, wenn wir das hier mal festhalten wollen, was haben wir jetzt erreicht? Was hat der König jetzt erreicht? Nichts. Wir haben eine Pattsituation, ja, im Schach. Wenn keiner mehr den anderen besiegen kann, spricht man von Patt. Dann laufen zum Beispiel nur noch die beiden Könige übers Feld. Die können sich nie so nahe kommen, dass sie sich umbringen können. Das heißt, wir haben Krieg, wir haben keinen Sieger und keinen Frieden. Stillstand und sinnloses Sterben. Diese ganzen Weisen sollen umgebracht werden. Mit anderen Worten, wenn die Welt mit der Frage befasst wird, was bringt die Zukunft, dann gibt's nichts als Verwirrung und Krieg, jedenfalls keine Lösung, und wir stellen fest, die Welt kann sich selbst nicht helfen. Der größte Machthaber der damaligen Zeit zieht alle Karten, die er hat, und das Ergebnis ist nichts. Er ist machtlos. Und die Welt kann sich nicht helfen, auch wenn sich alle, die hier klug sind, zusammentun. Es kommt nichts dabei heraus. Das ist mal das Zwischenergebnis bis hierher. Jetzt kommt Daniel ins Spiel. Die Verse 14 bis 25. Es gibt da also eben diesen obersten Richter, den Arioch, der geht jetzt rum und sorgt dafür, dass diejenigen, die vom Todesurteil betroffen sind, dem auch zugeführt werden. Da erwiderte Daniel klug und verständig dem Arioch, dem obersten Richter des Königs, der auszog, um die Weisen in Babel zu töten. Und er sagte zu Arioch, dem Befehlshaber des Königs, warum ist ein so strenges Urteil vom König ausgegangen? Arioch teilte es dem Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, dass er ihm eine Frist gäbe, damit er dem König die Deutung sagen könnte. Und Daniel ging heim und berichtete es seinen Kameraden, Hanania, Michael und Asaria, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten, wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Kameraden nicht mit den anderen Weisen in Babel umkämen. Da wurde dem Daniel dieses Geheimnis durch eine Vision in der Nacht offenbart. Darüber lobte Daniel den Gott des Himmels und sagte, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein sind Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm wohnt das Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verleihst und jetzt offenbart hast, worum wir dich gebeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs offenbart. Da ging Daniel hinein zu Arioch, der vom König Befehl hatte, die Weisen in Babel umzubringen, und sagte zu ihm, du sollst die Weisen in Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein zum König. Ich will dem König die Deutung sagen. Arioch brachte Daniel schnell hinein vor den König und sagte zu ihm, es ist einer gefunden worden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Daniel erfährt jetzt das Todesurteil, kennt aber die Ursache nicht. Das ist interessant, denn er war ja dann offensichtlich nicht bei den Wahrsagern und Zauberern und Chaldäern versammelt und bei den Weisen, die ursprünglich vor den König traten, denn sonst wüsste er ja, worum es gegangen ist. Das heißt, hier sehen wir schon, wie Daniel sich abgesondert hat. Also er hat nicht die Gesellschaft und Gemeinschaft mit diesen Weisen, Zauberern und Sterndeutern gesucht, aber er ist ihnen zugerechnet worden. Und deswegen trifft ihn in Bausch und Bogen, so wie die Welt das halt macht, schwarz-weiß, Schubladendenken, trifft ihn dieses Urteil. Und jetzt steht hier, Daniel reagiert klug und verständig. Daniel macht jetzt verschiedene Dinge. Er macht 6 Dinge, die wir uns angucken. Daniel hat zunächst mal ein Informationsdefizit. Er weiß gar nicht, warum soll ich eigentlich sterben? Und dann ist es natürlich und klug, sich mal zu erkundigen. Er fällt also nicht gleich auf die Knie und jammert und sagt, was soll ich nur tun? Er dreht sich auch nicht gleich um und geht beten, allein in seine Kammer. in der Hoffnung, Gott werde ihn vor dem Tod bewahren. Nein, er geht klug und vernünftig an die Sache ran. Er schöpft aus dem, was ihm Gott anvertraut hat. Seine Gaben, sein Verständnis. Er erkundigt sich. Und dann erfährt er, woran es liegt. Was ist der nächste Punkt? Er organisiert sich Zeit mit Gott. Er geht nämlich zum König und erbittet eine Frist. Und das ist immer etwas Gutes, als allererstes zu tun. Je größer die Bedrohung, je größer der Druck, umso eher muss ich mir Zeit mit Gott organisieren. Es ist ja ganz oft so, dass die Wellen hoch hergehen und dass wir denken, wir haben für vieles Zeit, aber jedenfalls dafür gerade nicht. Wir sind so bedrängt, so eingeklemmt, der Brustkorb ist so zugeschnürt, dass wir gar nicht dran denken, jetzt uns hinzusetzen und vielleicht ein Lied zu singen oder im Wort zu lesen oder sich mit jemandem zu treffen und über das zu reden. Zeit mit Gott nehmen. Das ist das Erste, was er tut. Er geht zum König und erbittet sich eine Frist, die er auch bekommt. Und dann nimmt er sich diese Zeit mit Gott. Und zwar nicht allein, sondern er sucht sich, das ist der dritte Punkt, die dritte kluge Entscheidung, die er trifft, er sucht sich Mitbeter. Er weiß, er muss die Sache vor den Herrn bringen, im Gebet, aber nicht allein. Er sucht sich seine Freunde und gemeinsam bringen sie das Problem im Gebet vor Gott. Sie rufen, wie es hier heißt, in Vers 18, den Gott des Himmels an. Warum rufen sie den Gott des Himmels an? Weil Gott ein bisschen auf Distanz gegangen ist. Er hat die Gemeinschaft mit seinem Volk vorübergehend aufgegeben. Denn Jerusalem, der Ort der gemeinsamen, des gemeinsamen Wohnens, des Miteinanderwohnens, ist zerstört. Sein Volk hat sich so beharrlich und so intensiv von ihm abgewandt, bis nichts mehr übrig blieb, als es in die Hand der Nationen zu geben. Das ist das, was wir in Lukas 21, Vers 24 finden. Da schauen wir mal ganz kurz rein. Das steht im Kapitel 21 ab Vers 20 unter der Überschrift Die Zerstörung Jerusalems. Und ich lese jetzt mal ab Vers 23, also Lukas 21, ab Vers 23. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden und Zorn über diesem Volk sein, und sie werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und gefangen unter alle Völker weggeführt werden. Und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Das ist die Zeit, die hier angebrochen ist, mit der Wegführung des Volkes nach Babel. Und deswegen heißt die Predigt auch die Zeiten der Nationen und das Verlangen nach Wahrheit, was die Zukunft angeht. Gott hat ein Stück weit oder für eine bestimmte Zeit die Gemeinschaft mit seinem Volk, das gemeinsame Wohnen aufgegeben und ist nicht mehr unmittelbar mit seinem Volk in dieser Welt unterwegs, sondern er setzt sein Volk dem Spiel der Nationen aus. In dieser Zeit der Nationen. Ganz bewusst. Und ist ein Gott des Himmels. Aber er ist ansprechbar. Das weiß Daniel und deswegen sucht er nach wie vor dort alles. Rat, Antwort, Stütze, Erkenntnis. Sie bringen also das gemeinsam vor den Gott des Himmels, vor ihren Gott. Und dann geht er schlafen. Dann geht er einfach schlafen. Weil jetzt ja alles in Ordnung ist. Mehr kann er nicht tun. Wenn ich an mich denke, was ich in Situationen von Bedrängnis, dann meine ich immer, was kann ich noch tun? Was kann man jetzt noch machen? Daniel weiß, er hat alles getan, was Sinn macht. Jetzt geht er schlafen. Ich weiß nicht, ob Nebukadnezar in dieser Nacht geschlafen hat. Es sind reine Spekulationen, die kann man sich eigentlich immer sparen, aber mir ist es nur so eingefallen. Der eine geht ruhig schlafen, weil er weiß, er hat alles getan, was er tun kann. Und der andere zerbirst innerlich vor Spannung, weil ihm angekündigt wurde, ich brauche nur eine Frist, dann komme ich zu dir und berichte dir. Mir ist da spontan der Psalm 127 eingefallen, den wir auch kurz angucken können. Zumindest ein paar Verse daraus. Den kennen wir alle. An Gottes Segen ist alles gelegen, steht da drüber. Und in Vers 2, das ist ein Vers, den ich mir öfter vor Augen stellen sollte. Da heißt es, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und später lange sitzt und euer Brot mit Sorgen esst. Denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Das heißt nicht, dass wir gedankenlos und dumm handeln sollen, aber es zeigt ganz einfach die Grenzen unserer Mühe auf. Und Daniel wusste hier, mit den Mühen ist es jetzt rum, es liegt jetzt an Herrn. Es liegt an Gott, das zu offenbaren, was jetzt gefragt ist. Und dann schläft er und wacht auf und hat die Erkenntnis. Er kennt den Traum und seine Bedeutung. Gott hat dieses Gebet erhört. Denn er ist barmherzig. Und das löst in Daniel sofort ein Lobpreis aus. Lob und Anbetung. Und das wollen wir uns nochmal gemeinsam durchlesen. Ab Vers 20. Darüber lobte Daniel den Gott des Himmels, heißt es hier schon wieder, und sagte, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein sind Weisheit und Stärke. Er stellt zuerst einmal die Ewigkeit Gottes voran und in den Mittelpunkt. Gott ist ewig. Er war immer, er wird immer sein. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Denn sein sind Weisheit und Stärke. Gott ist mächtig und es gibt niemanden mehr, der über ihm steht. Und alles, was er tut, geschieht in Weisheit. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Gott ist souverän. Alles, was relevant ist, liegt in Gottes Hand und wird von ihm gestaltet, soweit er will. Er offenbart, heißt es in Vers 22, was tief und verborgen ist. Es liegt an Gott, Erkenntnis auszuteilen, so wie er will. Denn bei ihm wohnt das Licht und deswegen weiß er, was in Finsternis liegt. Wir wissen, dass das Licht in Person unseres Herrn Jesus in die Welt gekommen ist, um eben die Dunkelheit zurückzudrängen und Erkenntnis zu bringen dazu, wie man Frieden mit Gott schließen kann. Und wie man die Ewigkeit in Herrlichkeit verbringt und nicht in Verdammnis. Und er dankt ihm und lobt ihn, den Gott seiner Väter, dass er sein Gebet beantwortet hat und ihm aus dieser Weisheit und Stärke Gottes schöpfen lässt. Diese gleiche Weisheit und Stärke, die er als Eigenschaft von Gott gelobt hat, die benennt er jetzt hier in Vers 23 und dankt Gott dafür, dass er aus dieser Stärke und dieser Weisheit schöpfen darf. Und jetzt kann er vor den König treten und kann sagen, ich kann dir deine Frage beantworten. Und jetzt gucken wir uns dieses spannende Gespräch an zwischen Daniel und dem König in den Versen 26 bis 30. Der König antwortete dem Daniel, den sie Belshazzar nannten, bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mitteilen kann? Daniel sagte zum König, das Geheimnis, das der König von den Weisen, Gelehrten, Sterndeutern und Wahrsagern fordert, steht nicht in ihrer Macht, dem König zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann verborgene Dinge offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar gezeigt, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Visionen, als du schliefst, verhielt es sich so. Du, König, dachtest auf deinem Bett, was wohl später geschehen wird. Und der, der verborgene Dinge offenbart, hat dir gezeigt, was geschehen wird. So ist mir das Geheimnis offenbart worden, nicht durch meine Weisheit, als wäre sie größer als die aller anderen, die leben, sondern damit dem König die Deutung mitgeteilt wird und du die Gedanken deines Herzens erfährst. Du, König, sahst, und sieh, ein großes, hohes, sehr glänzendes Standbild stand vor dir, das schrecklich anzusehen war. Das Haupt des Standbilds war aus Feingold. Seine Brust und seine Arme waren aus Silber, sein Bauch und seine Lenden waren aus Erz, seine Schenkel waren Eisen, seine Füße waren teilweise Eisen und teilweise Ton. Das sahst du, bis ein Stein herabgerissen wurde, nicht durch Hände, der traf das Standbild an seinen Füßen aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Da wurden das Eisen, der Ton, das Erz, das Silber, das Gold miteinander zermalmt und wurden wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte sie, so dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Standbild traf, wurde ein großer Berg und füllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Nun wollen wir dem König die Deutung sagen. Jetzt bin ich zu weit. Jetzt war ich so begeistert von dem Text, jetzt habe ich zu weit gelesen. Ich wollte bei Vers 30 aufhören, denn dann ist es, das ist erstmal nur das Gespräch zwischen Daniel und dem König. Aber das ist faszinierend, ja, wie das hier berichtet ist. Habe ich mich fortreißen lassen, Entschuldigung. Also das sind diese Verse 26 bis 30, wo Daniel dann schließt in Vers 30 mit dem Hinweis, dass das eben nicht auf seiner Weisheit beruht, sondern auf dem Willen Gottes, der Nebukadnezar eine Antwort geben möchte. Und das Gespräch zwischen Daniel und dem König, da können wir uns eine Scheibe abschneiden von Daniel, denn hier prallen zwei Identitäten aufeinander. Nämlich eine Identität, die Gott kennt und in der Beziehung zu Gott lebt. Und die andere Identität, das ist der König Nebukadnezar, der Gott nicht kennt und auch nichts von ihm wissen möchte, sondern der sich als Herrscher mit Machtanspruch wahrnimmt und versteht. Und nun ist es interessant, dass Daniel so ganz anders auf ihn zugeht, mit dieser gleichen Aufgabe wie vorher die Weisen und Sterndeuter. Daniel verschweigt nicht, dass die Idee von Nebukadnezar, hier eine Lösung für das Problem zu bekommen, Blödsinn war. Aber er macht ihm keinen Vorwurf daraus. Er spricht das Unrecht zwar an, was der König durch diese Überforderung und durch dieses Todesurteil verübt hat, aber er wirft es ihm nicht vor, sondern er benutzt diesen Fehler Nebukadnezars, um die Größe Gottes in den Mittelpunkt zu stellen. Er sagt, das Geheimnis in Vers 27, das der König von den weisen Gelehrten, Sterndeutern und Wahrsagern fordert, steht nicht in ihrer Macht, dem König zu sagen. Sehr geschickt, sehr diplomatisch, mit sehr viel Feingefühl. Er begegnet dem König mit dem Respekt, der ihm zukommt. Er verschweigt aber nicht seinen Fehler und er wirft ihm das nicht vor, sondern er nutzt dieses Problem, was der König hat, um Gott groß zu machen. Wenn wir mit anderen Menschen, mit Menschen, die Gott nicht kennen, sprechen, kann das ein guter Anstoß sein, auf andere Menschen zuzugehen. Mit Respekt bezüglich ihrer Lebenssituation, in der sie stehen, mit dem Feingefühl für die Not, die sie haben, und mit der Idee, als erstes Mal Gott groß zu machen und den Blick wegzulenken auf ihn hin. Denn er ist der, um den es geht. Er ist der, der die Fragen des Herzens beantwortet, wie es hier später heißt. Und er weist dann auch auf die Möglichkeit einer Beziehung hin. Das ist der nächste Punkt, den Daniel hier rausstellt. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann verborgene Dinge offenbaren. Der hat, und jetzt sagt Daniel nicht mir gezeigt, sondern der hat dem König Nebukadnezar gezeigt, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Daniel stellt hier heraus, dass Nebukadnezar eine Frage hatte und Gott diese Frage gehört hat und beantwortet. Gut, Nebukadnezar kann die Antwort nicht verstehen, weil dazu fehlt ihm die Beziehung zu Gott. Aber dafür sendet Gott ja wiederum einen Diener, der das Problem behebt. Aber Daniel stellt hier Nebukadnezar vor Augen, dass es eine Möglichkeit gibt, mit diesem Gott eine Beziehung zu führen. Du stellst Fragen, du kriegst Antworten. Mit deinem Traum und deinen Visionen, als du schliefst, verhielt es sich so. Du, König, dachtest auf deinem Bett, was wohl später geschehen wird. Und der, der verborgene Dinge offenbart, hat dir gezeigt, was geschehen wird. Und das sagt Daniel in aller Demut. Er nimmt sich hier so weit wie möglich zurück. Obwohl er der Mann ist, der jetzt komplett im Mittelpunkt steht. Weil er der Einzige ist, der die Frage beantworten kann, die dem König unter den Nägeln brennt. Er nimmt sich zurück und versucht, so viel wie möglich Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Und er sagt, Gott kennt die Gedanken deines Herzens. Er beantwortet die Fragen deines Lebens. Diese paar Abschnitte, diese paar Verse sind gut für uns, wenn wir mit Menschen reden, die Fragen an das Leben haben. Und wenn wir darüber reden, dass Gott diese Fragen beantworten kann. Ja, und dann kommt der Abschnitt, den wir schon angelesen haben, nämlich ab den Versen 31 bis 45. Jetzt geht es eben genau in die Erklärung des Traums und in die Deutung des Traums, worum geht's. Das lesen wir jetzt nicht nochmal. Wir setzen an bei Vers 36, denn das ist genau der Punkt, wo er eben den Traum wiedergegeben hat. Und jetzt stellt euch auch mal vor, die Situation, als der da anfängt zu erzählen, du König sahst und sie ein großes, hohes und sehr glänzendes Standbild. Ja, das ist der Traum, tatsächlich. Er kennt ihn wirklich. Das muss faszinierend gewesen sein für diesen König. Das ist der Traum, heißt es in Vers 36. Nun wollen wir dem König die Deutung sagen. Du, König, bist ein König aller Könige. Dem, der Gott des Himmels, heißt es hier wieder, Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Und er hat alles, wo Leute wohnen, dazu auch die Tiere auf dem Feld und die Vögel des Himmels in deine Hände gegeben und dir über alles Gewalt verliehen, denn du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines. Danach das dritte Königreich, das Ehern ist, das wird über alle Länder herrschen. Und das vierte wird hart sein wie Eisen, denn so wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch diese alle zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teilweise aus Ton und teilweise aus Eisen gesehen hast, das wird ein geteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von der Art des Eisens darin bleiben, so wie du Eisen mit Ton vermengt gesehen hast, und dass die Zehen an seinen Füßen teilweise aus Eisen und teilweise aus Ton waren, so wird das Königreich teils ein starkes und teils ein schwaches Reich sein. Und dass du Eisen mit Ton vermengt gesehen hast, so werden sie sich wohl nach Menschengeblüt untereinander mengen, aber sie werden doch nicht aneinander halten, so wie sich Eisen nicht mit Ton vermengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das niemals mehr zerstört wird. Und sein Königreich wird keinem anderen Volk überlassen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird für immer bestehen. So wie du einen Stein gesehen hast, der nicht durch Hände vom Berge herabgerissen wurde, der das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und Gold zermalmte, so hat der große Gott dem König gezeigt, was später geschehen wird. Und der Traum ist gewiss und die Deutung ist zutreffend. Hier gerade in den letzten Worten sehen wir, aus welcher Gewissheit Daniel schöpft. Er hat eine Antwort von Gott bekommen und er weiß, die ist richtig. Da gibt es keinen Zweifel. Das ist die Informationsquelle, die trifft. Jetzt gucken wir uns diesen Traum an und diese vier Reiche. Diese vier Weltreiche, die hier angesprochen sind, das ist eben die Zeit der Nationen, in die wir vorhin auch in Lukas kurz einen Blick reingeworfen haben, wo es dann davon hieß, dass es auch ein Ende dieser Zeit der Nationen geben wird. Und in diesem Traum sieht jetzt Nebukadnezar zunächst einmal ein Standbild. Wichtig ist an dieser Stelle, dass das ein Traum von Nebukadnezar ist. Nebukadnezar hat gefragt, wie die Zukunft aussehen wird, und Nebukadnezar hat eine Antwort bekommen. Das heißt, wir sehen hier die Antwort auf die Zukunft zugeschnitten auf Nebukadnezars Frage. Deswegen sehen wir auch ein Standbild. Diese vier Weltreiche werden hier nicht mit Gottes Augen gesehen, sondern mit Nebukadnezars Augen. Ab Kapitel 7 später können wir sehen, wie Gott diese Reiche sieht. Da wird nicht so ein Standbild genommen als Vergleich, sondern da werden Tiere gewählt, weil die Eigenschaften der Tiere nämlich viel besser zu den Herrschern und zu den Weltreichen passen, als dieses wunderschöne, glitzernde und leuchtende Monument, was Nebukadnezar sieht, weil er einfach seine äußerliche Pracht und Macht und Herrlichkeit seines Weltreichs sich vorstellt und auch die Zukunft in dieser Gestalt sich vorstellt. Deswegen steigen wir auch hier jetzt in die Bedeutung dieser vier Weltreiche noch gar nicht so tief ein, denn es ist ja nur Nebukadnezars Blick, der ist ja sehr begrenzt. Richtig einsteigen tun wir ab Kapitel 7, denn dort kriegen wir Gottes Blick. Das ist viel interessanter für uns. Trotzdem sehen wir hier schon einiges, was die Zukunft betrifft. Also wir haben ein Standbild. Das müssen wir uns jetzt mal bildlich ein bisschen vorstellen. Das hat ein Haupt aus Gold, Brust und Arme aus Silber, Bauch und Lenden aus Erz und Kupfer, Schenkel aus Eisen und Füße gemischt aus Eisen und Ton. Und dann kommt dieser Stein, nicht von Menschen, der trifft die Füße, zermalmt aber alles, der Wind verstreut alles, nichts ist mehr da. Der Stein wird zu einem riesigen Berg, füllt die ganze Erde und bleibt ewig. Der Traum hätte mich auch beängstigt. Und er hat ihn öfter geträumt. Es heißt hier, hatte Träume. Das ist nicht nur ein so ein Ding gewesen, wo er mal aufgewacht ist und sich gedacht hat, ach, komische Idee, vergeht wieder. Sondern das ist etwas gewesen, was ihm nachgegangen ist, was ihn bedrängt hat. Jetzt kommt die Deutung, die Daniel hier verkündet. Das Haupt aus Gold, das wird noch ganz genau beschrieben. Hier schildert Daniel sehr genau, dass das er ist, Nebukadnezar und sein Reich. Und er sagt ihm wieder etwas über diese Beziehung zwischen Nebukadnezar und Gott. Er sagt ihm nämlich, du, König, bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Wieder stellt sich Daniel ganz demütig hin und gibt dem Menschen, dem er hier begegnet, in aller Demut Gelegenheit zu erkennen, wer er ist in seiner Begrenztheit, trotz seiner Macht. Und wer Gott ist, in seiner Souveränität, der Könige einsetzt und absetzt. Und dann schildert er das auch, was Nebukadnezar erlebt. Er hat alles, wo Leute wohnen, dazu auch Tiere auf dem Feld, Vögel im Himmel, in deine Hände gegeben und dir über alles Gewalt verliehen. Du bist das goldene Haupt. Und das ist eine Gelegenheit für Nebukadnezar, etwas zu erkennen. Und es liegt an Nebukadnezar, diese Gelegenheit zu nutzen. Und dann geht es etwas schneller mit den Königreichen. Und wir müssten, was wir jetzt nicht tun, einfach nur weiterlesen in den späteren Kapiteln von Daniel. Da wird uns dann genau beschrieben, was das ist. Ich fasse das jetzt einfach zusammen. Das erste Königreich, das ist das Babylonische Reich, ein sehr mächtiges Reich. Und in dieser Materialstruktur, dieser Metalle, sehen wir, die nehmen immer weiter ab an Wertigkeit. Ja. Feingold ist noch das Haupt, am Schluss unten wird Eisen mit Ton gemischt. Das kann ja gar nicht funktionieren. Und das weist darauf hin, auf die Vollkommenheit an Macht, weltlicher Macht. Gold, vollkommene weltliche Macht, und dann wird das immer weniger. Wir sehen das gleich, wenn wir ganz kurz über die Reiche sprechen. Die Brust und Arme sind aus Silber. Das ist das Medo-Persische Reich, die Meder und Perser. Das sind die beiden Arme. Das war schon von der Machtstruktur her deutlich aufgeweicht, schon allein deswegen, weil es zwei Machthaber im Wesentlichen waren. Dann folgt der Bauch und die Lenden, Erz bzw. Kupfer. Kann man in Daniel 8, Vers 21 nachlesen. Da ist gemeint das griechische Reich. Hier steht ein kleiner Hinweis, das Ehern ist, das wird über alle Länder herrschen, in Vers 39. Und wir wissen, dass Alexander der Große, wie keiner zuvor, ein riesiges Territorium errungen hat. Er hat erobert, war 33 Jahre alt, als er starb, hatte nicht für Nachfolge gesorgt und sein Reich ist mangels dieser Vorsorge in vier Einzelreiche zerbrochen, weil sich die Obersten seiner militärischen Führung dann eben zerstritten haben und ihre Machtbereiche abgesondert und abgetrennt hatten. Da sehen wir auch, wie die Machtstruktur zerfällt. Ja, unter Alexander dem Großen, das war im Prinzip eine Heeresstruktur. Der war ja nur am Erobern. Das war ja nur auf Krieg führen und Landgewinn ausgerichtet und dementsprechend auch eine penibel funktionierende Heeresstruktur mit entsprechenden Untergliederungen, aber auch natürlich also keine so stark konzentrierte Macht mehr wie hier bei Nebukadnezar. So, und dann kommen die Schenkel aus Eisen. Da können wir dann eben ab Kapitel 7 einiges mehr darüber lesen. Das ist das Römische Reich. Und das Römische Reich, das hier angesprochen wird, um das zu verstehen, was es damit auf sich hat, müssen wir kurz in die Offenbarung gucken. Ich hatte ja gesagt, wir werden das immer wieder machen. Wir werden Stellen aus der Offenbarung dazuziehen. Heute nur eine, nämlich in Kapitel 17. Schlagen wir mal bitte Offenbarung Kapitel 17 auf und lesen dort die Verse 7 bis 12. Dann erfahren wir das, was wir heute wissen müssen, über die Bedeutung des Römischen Reiches. Kapitel 17, Vers 7. Da sagte der Engel zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt und das die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist nicht und wird wieder aus dem Abgrund aufsteigen und wird in die Verdammnis fahren. Und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen von Grundlegung der Welt an, werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, dass es gewesen ist und nicht ist, obwohl es doch ist. Hier ist der Sinn, zu dem Weisheit gehört. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, und sind sieben Könige. Fünf sind gefallen und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen, und wenn er kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das gewesen ist und nicht ist, das ist selbst der achte und ist einer von den sieben und fährt in die Verdammnis. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die das Reich noch nicht bekommen haben, aber wie Könige werden sie eine Stunde Macht bekommen mit dem Tier. Boah, gut, dass wir das heute nicht mehr miteinander durchsprechen. Darin taucht aber ein Tier auf und es fällt die Zahl 10. Und das ist von Königen die Rede. Und wir sehen an der Statue nur vielmal so weit, dass die 10 hat diese Statue üblicherweise, dass diese 10 aus Eisen und Ton gemischt sind. Und wir haben von diesem Reich gehört, das war und nicht ist und wieder aus dem Abgrund kommen wird. Das ist das Römische Reich. Das Römische Reich war. Es hat sich zur damaligen Zeit ausgebreitet, wobei sein Beginn in die Zeit des Beginns des Neuen Testaments fällt. Dann ist es untergegangen, aber nicht ganz, sondern es wird aus dem Abgrund wieder aufkommen. Und das ist dieses vierte Weltreich, was noch eine Zeit vor sich hat. Das heißt, auch wir leben immer noch in der Zeit dieser Nationen, die noch nicht zu Ende ist. Und dann kommt dieser Stein. Das ist jetzt heute viel spannender für uns. Dieser Stein hat Eigenschaften, die uns in Matthäus 21 beschrieben werden. Lasst uns da bitte reinschauen. In Matthäus Kapitel 21 und damit sind wir dann auch am Ende. In Matthäus 21, die Verse 42 bis 44. Jesus sagte zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Und es ist wunderbar in unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Und auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Nochmal diesen Vers 44. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und das ist genau das, was wir hier in Daniel erleben und lesen. Das Volk Gottes ist über diesen Stein gestolpert. Es hat ihn verworfen und ist an ihm zerschellt. Und dieser Stein in seinem zweiten Wiederkommen wird alles zermalmen. Diese ganzen vier Weltreiche wird er zermalmen. Und dann wird das Reich unseres Herrn Jesus Christus aufgerichtet. Das ist die Zukunftsaussage, die hier mit diesem weitreichenden Blick drinsteckt. Und dieser Stein, der kommt auch nicht allmählich, sondern, wie es hier heißt, vom Berg herabgerissen. So wie du einen Stein gesehen hast, der nicht durch Hände vom Berg herabgerissen wurde, der alles zermalmte. Und da können wir uns vor Augen führen, wie wird die Wiederkunft des Herrn sein, seine zweite Wiederkunft? Wie heißt es im Wort? Wie ein Blitz, glaube ich, oder? Wo steht es? In Matthäus 24 habe ich mir aufgeschrieben. Ich lese euch das eben vor, das müsst ihr nicht mit aufschlagen. Kapitel 27, genau. Denn wie der Blitz von Osten ausfährt bis zum Westen leuchtet, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Also ganz plötzlich wird dieser Stein da sein und diese Zeiten der Nationen beenden und es wird dieses Reich aufgerichtet werden. Ja, soweit hier zu diesen vier Weltreichen erstmal. Wie gesagt, wenn das Kapitel 7 später kommt, steigen wir da mit Gottes Blick in diese Betrachtung ein. Hier geht es zunächst mal noch um die Beziehung, die wir hier in diesem Kapitel 2 haben. Und wir schauen uns jetzt in dem letzten Abschnitt, mit dem wir zum Schluss kommen, die letzten Verse 46 bis 49, nur noch eben die Reaktion Nebukadnezars an. Verse 46 bis 49. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und betete an vor Daniel und befahl, man sollte ihm Speisopfer und Räucheropfer bringen. Und der König antwortete Daniel, es ist kein Zweifel. Euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über aller Könige, der verborgene Dinge offenbaren kann, weil du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Und der König erhöhte Daniel und gab ihm viele große Geschenke und machte ihn zum Fürsten über die ganze Provinz Babel und zum Obersten über alle Weisen in Babel. Und Daniel erbat vom König, dass er Schadrach, Meschach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzen möchte. Und er, Daniel, blieb bei dem König am Hof. Nebukadnezar reagiert zunächst mal für einen Menschen seiner Zeit normal. Er betet an. Ist natürlich falsch, denn Daniel ist nicht anzubeten, aber das ist seine erste Reaktion. Und dann kommen drei Punkte, die alles zusammenfassen, was ihn bewegt in diesem Moment. Der erste Punkt, es gibt keinen Zweifel. Also all das, womit wir angefangen haben, wir haben einen Traum, wir schöpfen unsere Erkenntnisquellen aus, aber wir haben Zweifel an der Wahrheit, die sind weg. Bei Gottes Antwort gibt es keine Zweifel mehr. Die zweite Feststellung von Nebukadnezar, es gibt einen Gott, der über allen Göttern steht. Es gibt einen, der über allen steht, und den kennen wir. Und die dritte Erkenntnis ist die, das ist der, der Dinge offenbaren kann. Der, der Erkenntnis schenkt. Und dann sehen wir noch, wie Daniel für seine Treue, für seine Liebe zum Herrn und ja, für seine Standhaftigkeit belohnt wird. Ich will noch zum Schluss mit uns beten. Allmächtiger Gott, lieber Vater, wir danken dir zuallererst für dein Wort. Wir danken dir aber vor allen Dingen auch dafür, dass du uns immer wieder zeigst, wie du Menschen begegnest, dass wir immer wieder sehen, in welchen Beziehungen du stehst und dass du die Beziehung zum Menschen liebst. Du musstest dich zurücknehmen in der damaligen Zeit, weil es eine Zeit war, in der du die Macht in die Hände der Nationen gelegt hast. Und das ist auch heute noch so und wir leiden darunter, das erleben wir aktuell. Aber wir wissen auch, dass diese Zeit ein Ende haben wird. Und wir danken dir, dass wir an der Erkenntnis, die du schenkst und die wir aus deinem Wort schöpfen dürfen, keine Zweifel haben müssen, sondern dass wir Gewissheit haben dürfen, weil du der Gott bist, über dem keiner mehr steht. Und Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich dafür, dass du uns den Weg zu diesem allmächtigen Gott freigemacht hast durch deinen Tod am Kreuz. Und dass jeder Mensch auf dieser Welt eingeladen ist, seine Schuld vor Gott zu bekennen und Jesus als seinen Herrn und Heiland anzunehmen, um die Ewigkeit in Herrlichkeit zu verbringen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.